Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Ich bin Johann Hinrich Klausen, evangelischer Theologe und Autor und leite das Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland. Regelmäßig lade ich Menschen in meinen Podcast ein, die gerade ein Buch veröffentlicht haben. Aber heute mache ich das mal andersrum. Heute nämlich bin ich zu Gast bei jemandem, der gerade an einem Buch arbeitet, das ich sehr interessant finden würde, von dem er aber sagt und eingesteht, dass er dieses Buch eigentlich gar nicht richtig schreiben kann. Also wir führen heute ein Gespräch über ein Buch, das geschrieben wird, obwohl es vielleicht unmöglich ist. Ich bin bei Markus Witte. Er lehrt Altes Testament in der Evangelischen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, an diesem interessanten Format mitzuwirken. Und vielleicht noch zu meiner Person. Ich bin evangelischer Theologe, ich bin auch ordinierter Pfarrer und Universitätsprediger hier in Berlin. Und von meinen Schwerpunkten beschäftige ich mich vor allem mit der Literaturgeschichte des Alten Testamentes. Und das führt vielleicht schon in die Richtung, über die wir uns dann näher austauschen wollen.
Genau, um die Literaturgeschichte soll es gehen. Gleich aber eine kurze Frage als kleiner Wachmacher. Was, weil ich ja vom Kulturbüro der EKD komme, was war Ihr letztes kulturelles Erlebnis?
Ja, also ich fasse den Begriff der Kultur sehr weit und beziehe mich jetzt nicht nur auf Oper oder Konzert, sondern bin ein großer Freund von Western, also von Western-Filmen, und schaue mir Western der 50er, der 60er Jahre, aber auch der Gegenwart an und bin begeistert von der Serie Yellowstone.
Ah, die habe ich sogar zum Teil gesehen, jedenfalls die erste Staffel. Okay. Jetzt geht es aber um was ganz anderes, nämlich es geht darum, dass Sie an einer Literaturgeschichte des Alten Testaments arbeiten, das heißt an einer Geschichte der Texte, also jetzt nicht der Religionsgeschichte, nicht der Geschichte, wie das tatsächlich gewesen ist mit David und Salomo, sondern an der Geschichte der Bücher des Alten Testaments. Und zugleich haben Sie mir schon mal erzählt, deshalb bin ich ja bei Ihnen, dass man das eigentlich nicht machen kann, also eine solche Literaturgeschichte des Alten Testaments schreiben. Bevor wir darüber reden, warum das nicht geht, erzählen Sie doch mal, warum Sie, und das machen Sie nicht alleine, sich an dieses Vorhaben gemacht haben.
Ja, es ist an sich ein Programm, was schon ins 19. Jahrhundert zurückragt, in die Zeit, da in den verschiedensten geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen Nationalliteraturgeschichten verfasst wurden. Und in diesem Zusammenhang kam auch die Idee auf, eine Nationalgeschichte der hebräischen Literatur zu schreiben. Und erste Versuche wurden dann seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorgelegt, aber sie blieben zumeist ein Solitär. Und dann mit der Wende zum 20. Jahrhundert hat einer der bedeutendsten Alttestamentler und Religionsgeschichtler, Hermann Gunkel, eine programmatische Rede veröffentlicht vom Bedürfnis einer Literaturgeschichte des Alten Testamentes. Und dahinter verbirgt sich die Idee, die alttestamentlichen Texte in ihrer literarischen Genese darzustellen, in ihrer Ausformung der Gattungsgeschichte und der verschiedenen traditionsgeschichtlichen Vorstellungen, die hinter den einzelnen Büchern stehen. Und das Interessante ist, dass Gunkel dieses Programm skizziert hat, auch noch einmal in einer großen Enzyklopädie zur Kulturgeschichte der Menschheit, dass er aber selbst dieses Programm nie umgesetzt hat.
Das ist ja der Klassiker. Der Wegweiser weiß den Weg, aber er geht ihn nicht. Das finde ich interessant. Wusste er eigentlich schon darum, dass dieses Programm vielleicht gar nicht umsetzbar ist? Oder waren es Zufälle, die ihn daran gehindert haben, dass er nicht die Zeit gefunden hat?
Ja, also wahrscheinlich beides. Zum einen war er ja tätig als Kommentator und hat nicht nur einen der wichtigsten Genesis-Kommentare des 20. Jahrhunderts vorgelegt, sondern auch einen der bis heute wichtigen Psalmen-Kommentare. Also die analytische Arbeit auf der einen Seite hat ihn gebunden. Auf der anderen Seite hat er vielleicht selbst auch geahnt, dass die Analyse des Textes immer das Erste ist, bevor die Synthese kommt. Und die Literaturgeschichte setzt nun die Analyse aller alttestamentlichen Bücher voraus. Und ich selbst habe mit den Kollegen, mit denen ich dieses Projekt verfolge, die Idee, dass wir uns nicht nur auf die alttestamentlichen Bücher konzentrieren, sondern auf die gesamte literarische Überlieferung des antiken Israels.
Und also das heißt eben nicht nur die Texte, die jetzt im Kanon, das gibt gewisse Abweichungen, aber eigentlich ist das jüdisch und christlich ziemlich dasselbe, die in den Kanon aufgenommen worden sind, sondern Texte, die auch drumherum sind, sogenannte Apokryphen, oder gibt's da noch mehr?
Ja, also es gibt viel, viel mehr. Die Texte, die in den sogenannten Kanon aufgenommen wurden, umfassen nur einen Bruchteil des israelitisch-jüdischen Schrifttums. Mutmaßlich war es viel, viel mehr für die älteren Epochen, also für die Zeit, da Literatur im antiken Israel anfängt. Das wird es heute in der Mitte des 9. Jahrhunderts und dann des 8. Jahrhunderts gesehen. Da sind die außerbiblischen Texte noch sehr spärlich.
Aber nicht erhalten.
Die sind schlichtweg nicht erhalten, weil auf Papyrus geschrieben wurde oder auch auf Leder, im Gegensatz zur Keilschriftliteratur, die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauerte. Aber für die späteren Zeiten, dann für die babylonische, persische und vor allem für die hellenistische Zeit, ist ein Vielfaches an Schrifttum erhalten, was allerdings nicht in den masoretischen Kanon, also in den jüdischen Kanon, der in Anführungszeichen von der Schulrichtung der Pharisäer erstellt wurde, eingegangen ist, sondern nur überlebt hat, weil es in griechischen Handschriften dann von der Kirche und auch in anderen Ostsprachen wie Syrisch oder Koptisch in einzelnen Kirchen tradiert wurde und dann überlebt hat.
Das wird in diesem Gespräch noch ein paar Mal passieren, dass ich sage, aber das habe ich in meinem Studium noch ganz anders gelernt, beziehungsweise davon habe ich in meinem Studium, nur auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, noch nie gehört. Auch wenn ich habe in den 80er Jahren habe ich Theologie studiert. Da wusste man schon um historisch-kritische Forschung, aber es war doch im Vergleich zu dem, was ich jetzt meine wahrzunehmen, noch alles sehr geordnet und die Vorstellung, man könnte nacherzählen, wie eben, also erstens der Kanon entstanden ist und wie diese Bücher darin entstanden sind, hat sich ziemlich aufgelöst, da kommen wir gleich drauf. Aber vor allen Dingen auch der Blick auf das außerbiblische Schrifttum muss sich doch massiv erweitert haben. Ich habe das nur noch mal zum Vergleich wahrgenommen in der biblischen Archäologie. Was ich da jetzt lesen kann, ist noch mal was ganz anderes als das, was ich zu meinem Studium habe studieren können.
Ja, das hängt natürlich mit bestimmten Textfunden, mit archäologischen Funden zusammen. Aber es hängt auch mit einer Verschiebung dessen, was man unter einem heiligen Text versteht, zusammen.
Nämlich? Also, was ist der Unterschied?
Zum einen ist das, was wir an antiken Texten, außerbiblischen Texten kennen, viel, viel mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Also die Vergleichsmasse hat ungeheuer zugenommen. Zum anderen hat die Fokussierung auf die kanonischen Texte einer,
die in der Bibel sind.
Ja, also auf die Bücher, die zwischen den zwei Deckeln beispielsweise einer Lutherbibel versammelt sind, hat die Fokussierung auf den Kanon, der ja eine dogmatische Größe ist, einer Aufbrechung der Kanonsgrenzen Platz gemacht. Das heißt, wir sehen, dass es sehr, sehr viel mehr heilige Texte gab, die tatsächlich in unterschiedlichen jüdischen und dann auch später christlichen Gemeinden in Gebrauch waren, die es aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft haben, kanonisch zu werden. Und die Wissenschaft hat sich sehr, sehr lange, eigentlich bis in die 1980er Jahre, muss man sagen, darauf konzentriert, die kanonischen Texte, also eine Textauswahl, die dogmatisch, in vielen Fällen auch liturgisch bestimmt ist, zur Grundlage der religionsgeschichtlichen und theologiegeschichtlichen Rekonstruktion zu machen.
Also liturgisch, also was in die Bibel kommt, wurde eben festgesetzt von Synoden oder vergleichbaren Runden im Judentum und aber auch liturgisch, sagen Sie, durch den gottesdienstlichen Gebrauch. Die Texte, die im Gottesdienst gelesen, gesungen wurden, die waren es dann. Wenn Sie uns nur einen kurzen Einblick geben, was eigentlich da so drin ist, dann würde ich Sie fragen, was sind denn das für Texte und was für eine andere Art von Frömmigkeit, Theologie, Religiosität haben die? Ich meine, gelernt und gehört zu haben, dass viele apokalyptische Texte dazu gehört haben im Judentum, die ausgeschieden sind. Also diese apokalyptische Linie, gibt es doch andere Textsorten oder religiöse Genres, die da außerhalb des Kanons jetzt wieder neu gefunden worden sind?
Ja, also man kann sich da ein ganz schönes Bild machen an den Schriftfunden, die seit 1947 folgende Jahre in Qumran und am Toten Meer gefunden wurden. Also wenn man bei einer bis heute vertretenen These bleibt, dass die Schriftfunde von Qumran eine Art Bibliothek darstellen, dann hat man in dieser Bibliothek sehr viele Texte, die nicht in die hebräische Bibel oder aramäische Bibel und auch nicht in Übersetzung dann in die griechische Bibel aufgenommen wurden und die den unterschiedlichsten Gattungen angehören. Es sind also nicht nur apokalyptische Texte, sondern es sind auch weisheitliche Texte. Also Texte, die ähnlich funktionieren wie das Buch der Sprüche oder wie das Sirachbuch, die nun kanonisch oder deutrokanonisch wurden. Es sind aber auch weisheitlich esoterische Texte da. Beispielsweise Weisheitstexte, die davon ausgehen, dass eine kleine Gruppe um das Geheimnis des Gewordenen oder das Geheimnis des Seins weiß. Oder es sind besondere Kommentare dort gefunden worden, das heißt Auslegungen biblischer Bücher. Dort kann man schon so etwas ablesen wie Autorität einzelner Schriften, dann aber auch sehen, dass eine ganz bestimmte zeitgeschichtliche Auslegung von Texten vertreten wurde. Oder man hat bestimmte kultische Texte. Oder mich besonders faszinierend sind liturgische Texte, die himmlische Liturgien abspiegeln.
Also wie die Engel,
wie die Engel im Himmel singen. Ja, wie die Engel in verschiedene Klassen einsortiert sind mit einzelnen Namen und in den sieben Himmeln jeweils zu bestimmten Tageszeiten Gebete sprechen. Texte, wie sie interessanterweise im orthodoxen Christentum weiter tradiert wurden und dort, wo die unendliche Liturgie gefeiert wird, beispielsweise in den Klöstern auf dem Berg Athos, begegnet so etwas in christlicher Transformation wieder. Es sind narrative Texte gefunden worden, also erzählende Texte, die den Stoff von Abraham und Sarah mit vielen weiteren Geschichten versehen. Beispielsweise ein sogenanntes Genesis-Apokryphon, was lang und breit die Schönheit der Sarah beschreibt.
In welchem Alter? Dann, wo sie das Kind bekommt? Mit über 80 oder?
Ja, die Vorstellung ist natürlich, dass sie als junge Frau dort gezeichnet wird. Oder Noah wird geboren als ein Wunderknabe, der schon als Kind über besondere Weisheit verfügt. Also es sind Texte allerlei Gattungen, erzählender Art, doxologischer Art, weisheitlicher Art und die nicht nur als parabiblisch oder biblische Relektür zu betrachten sind, sondern die teilweise zeitgenössisch zu den Texten entstanden sind, die im masoretischen, also im jüdischen Kanon, aufgenommen wurden. Und dieses Material muss eben mit in eine Literaturgeschichte aufgenommen werden.
Also das ist, glaube ich, die erste Schwierigkeit, vor der Sie stehen, die Fülle des Materials und dann das Leitbild, das muss in eine Linie hineinkommen, die irgendwie einheitlich ist. Ich fand nochmal interessant am Anfang den Hinweis von Ihnen, dass diese Grundidee, eine Literaturgeschichte des Alten Testaments zu schreiben, eigentlich im Grunde aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt, als Parallele zu nationalen Literaturgeschichten der deutschen Literatur und der französischen, wo wir heute auch wahrscheinlich auch sagen würden, das geht jetzt so nicht mehr. Also anders, die Fülle des Materials, Diversität war immer schon von Anfang an viel mehr, als wir gedacht haben. Die zweite Schwierigkeit, die haben Sie gerade angedeutet, so jedenfalls stelle ich mir das vor, dass man, wenn man eine Literaturgeschichte schreiben will, man jetzt nicht nur ein riesiges Feld von Texten irgendwie organisiert und irgendwie auch schreibend bändigt in ein Buch bringt, sondern dass man auch nachvollziehen kann, wie diese Texte entstanden und gewachsen sind. Nun habe ich da, also ich wieder mal auf früher zurückzukommen, wo die Welt einfacher war, habe ich zum Beispiel gelernt bei den großen Geschichtsbüchern am Anfang der Bibel, also vor allem das erste Buch Mose mit den ganzen berühmten Geschichten, Abraham, Noah und so weiter. Da gab es noch vier, also wurde mir erzählt, also es gibt so vier Grundschichten, da ist der Jahwist, da kommt immer das, der Gottesname Jahwist, da ist der Elohist, da steht immer Elohim, also Gott, ohne jetzt Eigennamen. Oder war schon fraglich, ob es den gibt. Dann gibt es die Priesterschrift und dann gab es darüber eine deuteronomistische Redaktion. Und dann haben wir gelernt, wie man einzelne Kapitel, gerade die Mose-Geschichte, bot sich dafür an, wo man Vers für Vers rausfinden kann, zu wem was gehört. Und inzwischen aber habe ich gehört, dass all diese Herren, Jahwist, Elohist, Priester und die deuteronomistische Redaktion dahingeschieden ist oder von böswilligen Exegeten niedergemacht worden sind. Gibt es das eigentlich sowas noch, oder muss man sagen, dass es heute kaum mehr möglich ist, eine Entstehungsgeschichte der einzelnen Bücher so nachzuerzählen, wie ich es noch gelernt habe?
Ja, also Sie haben das Modell der sogenannten Urkundenhypothese eben nochmal in Erinnerung gerufen, was ja auch letztlich ins 18. Jahrhundert zurückgeht und daran seinen Anhaltspunkt hat, dass die biblischen Texte literarisch nicht aus einem Guss sind, sondern dass es so markante Stilunterschiede, Sprachunterschiede und Vorstellungsunterschiede gibt, dass mit unterschiedlichen Autoren oder Schichten zu rechnen ist. Und die gegenwärtige Forschung hat die Urkundenhypothese weitestgehend aufgegeben. Es gibt nach wie vor Vertreter der Urkundenhypothese, die sogenannte Schule der New Documentarians in Nordamerika, die von einem jüdischen Bibelwissenschaftler begründet wurde und die praktisch nochmal vor den großen Vertreter der Urkundenhypothese, vor Julius Wellhausen, zurückgreifen möchte und sagt, das war alles ganz einfach. Wir haben wie bei den Evangelien vier Autoren, die dann addiert wurden. Man kann ihn Jahwisten, Elohisten, Priesterschrift und Deuteronomisten nennen. Aber das ist eher ein Seitenstrang. Die gegenwärtige Forschung kehrt in gewisser Weise zu Wellhausen zurück, indem sie sagt, der Jahwist ist literarisch nicht einheitlich. Für Wellhausen war der Jahwist immer eine Art Schule J1, J2, J3. Auch der Elohist war bei Wellhausen sehr ausdifferenziert. Erst nach Wellhausen kam es dann, vor allem bei Gerhard von Rath in den 1930er, 40er, 50er Jahren dazu, diese Größen J-E als einzelne Autoren zu verstehen.
Interessant, weil der, also Julius Wellhausen, nochmal zur Erklärung, einer der ganz großen Wissenschaftler im Alten Testament, aber auch in anderen semitischen Sprachen und Kulturen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der große Revolutionär im Grunde des Alten Testaments, der sah das relativ, der war ja ein ganz, er war nicht unfromm, aber er war undogmatisch und unkirchlich und er war auch relativ ehrfurchtslos und nüchtern. Und der hat eben so verschiedene Text, wie soll man sagen, Textstufen oder Formen gefunden. Und das wurde nachträglich dann vereinheitlicht nach dem Bild von etwas, was ja eigentlich vor Julius Wellhaus war, das Genie, dieser Geniekult der Romantik, der geniale Autor.
Der taucht dann wieder nach Wellhausen auf.
Also, Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, es ist zum Teil ist es schon in den 1920er, 1930er Jahren da, kommt dann aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts, meine Erklärung ist da, man wollte einfachere Modelle haben, als sie bei Wellhausen vorhanden waren. Wellhausen hatte auch beispielsweise abgelehnt, eine Literaturgeschichte zu schreiben, mit dem einfachen Diktum, dass er sagte, die Analyse hat immer den Vorrang vor der Synthese. Also er hat unterschieden zwischen Literargeschichte und Literaturgeschichte.
Was ist der Unterschied?
Literargeschichte meint, ich kann bei einzelnen Texten Wachstum, Entstehung, Schichtung zeigen. Also ich kann bei einem einzelnen Text zeigen, wie er relativ gewachsen ist. Die Literaturgeschichte versucht jetzt aber das relative Wachstum zeitgeschichtlich zu korrelieren. Das heißt, für jede einzelne Schicht eine zeitgeschichtliche Situation zu finden und gleichzeitig zu sagen, wie im Lichte der Fortschreibung die ältere Textstufe sich verändert hat. Also Wellhausen ist der große Analytiker und sagt auch, die Texte und unser Wissen über die Texte erlaubt letztlich nicht die synthetische Literaturgeschichte.
Ja, dann hat die Analyse die Synthese unmöglich gemacht oder aufgelöst. Also man kann zwar bei Text, bei Büchern wie Spiel zum Beispiel im ersten Mose bestimmte Schichtungen nachvollziehen, vielleicht sogar, wie ich das noch gemacht habe, im Alttestament, im Proseminar, in der Sintflutgeschichte, kann man sehr gut nachvollziehen, was da so, wie sich die Geschichte beim Schreiben offenkundig entwickelt hat. Man kann aber nicht mehr sagen, und das ist jetzt unter Salomo geschrieben worden und das ist im Exil geschrieben worden. Und dann wird aber eine Literaturgeschichte unmöglich, ja, die ja den Anspruch hat, ein Gesamtbild darzustellen. Nun verbindet sich diese Frage nach dem Wachstum der Texte, dem literarischen, ja mit der Frage der zeitgeschichtlichen Einordnung. Und da komme ich wieder auf meine alte Studienerfahrung zurück. Erinnere ich mich noch, 80er Jahre, immer noch einen erbitterten Kampf zwischen den Spät- und den Frühdatierern. Also denjenigen Theologen, die das Bedürfnis hatten, aber auch Argumente, so meinten sie jedenfalls, bestimmte Texte relativ weit nach vorne zu schieben. Also an einen Ursprung sozusagen. Und das verbindet sich ja bei uns Protestanten dann immer mit der Vorstellung, das ist dann besonders rein und authentisch. Und andere, die da immer querschossen und sagten, nee, gibt's gar nicht und das ist alles spät und das ist auch alles nicht authentisch. Und ist dieser Streit zwischen Spät- und Frühdatierern, den ich noch so wahrgenommen habe als Student, gibt's den noch oder ist die Schlacht geschlagen?
Ja, also es gibt nach wie vor Differenzen in der Frage der zeitgeschichtlichen Ansetzung. Es wird kaum mehr in der europäischen Forschung davon ausgegangen, dass im 10. Jahrhundert bereits größere Literatur produziert wurde. Also die ältere Forschung auch bis in die 1970er Jahre war der Überzeugung, es gab in Jerusalem am Salomonischen Hof Weise, die dann entsprechend Literatur produziert haben. Das hat sich etwas verschoben. Also die Anfänge von Literaturwerdung, von hebräischer Literaturwerdung sieht man im 9. und im 8. Jahrhundert. Die Frage ist, wie viel dort schon verortet wird. Und da gibt es Tendenzen, eher mehr oder eher weniger zu verorten. Es wird nicht bestritten, dass es im 9. und 8. Jahrhundert Literatur in Israel und in Juda gab. Das passt zum Bild der Inschriften. Die erleben einen starken Aufschwung im 8. Jahrhundert. Das passt auch beispielsweise zu den Prophetenbüchern, die namentlich ihrer Überschriften ins 8. Jahrhundert gehören, wie beispielsweise Jesaja oder Hosea.
Und das wäre vor der Eroberung des Nordreichs 722, ja, da, wenn ich das richtig da noch
kommt
erinnere.
Da kommt man jetzt in einen Disput. Anfänge beispielsweise der Unheilsprophetie Israels. Wenn der Untergang Israels angekündigt wird, ist das dann vor der Eroberung des Nordreichs, also Israels durch die Assyrer 722, oder ist es post festum danach?
Also drumherum wird es sein.
Um dieses Umfeld dürften die Anfänge beispielsweise einzelner Prophetien Hoseas oder Jesajas sein. Und gleichzeitig hat man eine Begrenzung, was sogenannte Spätdatierung anbelangt, mit der Übersetzung einzelner Texte ins Griechische und natürlich über Handschriftenfunde, die sich aufgrund des Schrifttyps und des Materials datieren lassen, sodass man als grobes Raster sagen kann, Anfänge der Literatur Israels, Anfänge der hebräischen Literatur im 9. Jahrhundert, dann erste Blüte im 8. Jahrhundert und die jüngsten Texte im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus.
Was ich, wenn man es mal ganz undogmatisch betrachtet, leuchtet mir sofort ein, dass man sagt, das ist ein langer Atem der Geschichte, der da weht. Und warum soll alles ganz spät passiert sein? Das muss sich ja langsam entwickelt haben. Das wird Vorstufen gehabt haben und die können dann bis ins 8. Jahrhundert vielleicht in Teilen erst mündlich tradiert und dann aufgeschrieben noch ins 9. Jahrhundert gehen. Das ist ja sozusagen eine lange Tradition der Textwerdung. Wie das vorzustellen ist, auch kommen wir gleich. Zugleich hat ja hier der Atem der Geschichte nicht ruhig ein- und aus geatmet, sondern war ja geprägt von massiven Veränderungen, traumatischen Erfahrungen. Also 722, 21 die Vernichtung, Eroberung des Nordreichs durch die Assyrer und dann 587 von Jerusalem durch die Babylonier. Also richtig zwei, muss man sagen, traumatische Erlebnisse. Merkt man das den Texten an? Also dieser, einerseits denkt man ja im Alten Orient, traditionelle Gesellschaft, dass da wird viel weiter gemacht, wie es vorher gemacht wird. Und dann gibt es aber diese Einschnitte. Kann man das literaturgeschichtlich nachvollziehen?
Ja, an einzelnen Texten. Es gibt Texte, die sich schwerer zeitgeschichtlich korrelieren lassen, also weisheitliche Texte beispielsweise, wenn man an das Buch der Sprüche denkt, dann ist da eine Art überzeitliche Weisheit.
Alltagswissen auch zum Beispiel.
Alltagswissen, ja, Familienwissen, auch Schulwissen, und da kann man dann eher Datierungen vornehmen aufgrund von Sprache, Stil oder Vorstellungswelt. Aber es gibt eben auch Texte, die explizit auf Zeitgeschichtserfahrungen reagieren. Da gehören beispielsweise die Klagelieder Jeremias dazu, eine kleine Sammlung von 5 hochpoetischen Texten, die sich mit dem Untergang Jerusalems beschäftigen. Da ist dann die Frage, wie groß der zeitliche Abstand zu der Zerstörung von Tempel, Staat und Land ist. Aber da kann man sehr deutlich sehen, dass, wir haben den Begriff des Traumas gebraucht, wie das verarbeitet wird. Oder auch beim Propheten Ezechiel kann man sagen, die ältesten Texte im Ezechielbuch setzen sich sicher mit der ersten Eroberung Jerusalems schon 597 auseinander. Und dann gibt es wieder Texte, die sich diesen eben entziehen. Einzelne Psalmen beispielsweise, Klagegebete eines Einzelnen, die in einer persönlichen Notsituation gründen, können in den unterschiedlichsten Epochen gesprochen sein.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So zum Beispiel.
Kleine Korrektur.
Nämlich?
Nicht warum, sondern wozu?
Wozu?
Es Entschuldigung. Es war ein Philologenstreit, ja. Wie die hebräische
Präposition,
ja, wie das hebräische Wort lama zu übersetzen sei. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Hebräische 2 Worte für die Warum-Frage hat, nämlich madua, das ist die Frage, was gewusst wird, rückblickend. Wäre im Deutschen eher das Warum, wären la, ma, zu was, wozu, auf die Zukunft, funktional zu übersetzen wäre. Und dann verändert sich gerade diese Frage des Beters, und natürlich in der Christologie hätte das schon Folgen, wenn das Kreuzeswort Jesu in die Richtung ginge: Wozu, mein Gott, hast du mich verlassen?
Das ist schon eine Anregung für meine nächste Karfreitagspredigt. Vielen Dank für dafür, das wusste ich nicht. Bringt mich aber gleich auf die Frage, wie man das denn als alttestamentlicher Wissenschaftler rausfindet oder wie man diese Theorien entwickelt, was spät, mittel, jung ist. Ich kann mir vorstellen, neuere archäologische Funde spielen eine Rolle. Klassische Philologie mag eine Rolle spielen, bestimmt immer noch, also so wie Sie es jetzt gerade vorgeführt haben. Ich frage mich, ob es Instrumente der künstlichen Intelligenz gibt, die einem dabei helfen, Texte irgendwie anders zuzuordnen. Wie macht man das?
Ja, also das klassische Instrumentarium ist auf der einen Seite tatsächlich die Philologie.
Immer noch.
Sprache hat Geschichte, und das lässt sich entweder lexikalisch, also am Wortgebrauch, oder auch grammatisch zeigen, also dort, wo im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, plötzlich eine Satzbildung auftaucht oder ein Tempusgebrauch, wie er eher im Aramäischen üblich ist, dann kann man das lokal erklären, indem man sagt, ja, das ist eben in einem Raum entstanden, wo der Kontakt zum aramäischen Dichter war. Man kann es aber auch zeitlich erklären und sagen, ja, das Aramäische dringt seit dem 6., 5. Jahrhundert immer weiter in den hebräischen Raum vor, und das sind dann Aramaismen. Oder es tauchen persische Lehnwörter auf oder selten auch mal griechische Lehnwörter.
So wie im Deutschen, dass man sagt, Text aus dem 18. Jahrhundert, da sind ganz viele französische Lehnwörter, 20. Jahrhundert ganz viel Englisches da drin.
Ja, oder grammatisch kann man auch im Deutschen sehen, dass plötzlich bei Kausalsätzen im Deutschen, weil nicht mehr die Wortumstellung vorgenommen wird, sondern dass im Deutschen immer mehr weil mit Hauptsatz konstruiert wird.
Das englische Modell.
Aus dem Englischen kommend, und ähnliche Phänomene hat man sprachlich auch im biblischen Hebräisch, wenn denn das überhaupt eine Sprache war. Okay. Da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, inwieweit biblisch Hebräisch überhaupt eine echte Sprache war, die gesprochen wurde.
Genau, aber weil Sie sagen, das ist eine Kunstsprache.
Ja.
Das weiß auch nicht jeder, oder ich wusste es auch nicht, also dass das biblische Hebräisch, das ich nun immer wieder mehr oder weniger erfolglos, aber doch mit heißem Bemühen versucht habe zu lernen, eine gelehrten oder intellektuellen Sprache gewesen.
Ja,
und eine heilige Sprache.
Genau. Und im Hintergrund ist, dass das Hebräisch eben zunächst nur in seinem Konsonantenbestand überliefert wurde über Jahrhunderte und die Aussprache mündlich weitergegeben wurde, so dass diejenigen, die die Texte gelesen oder vorgelesen haben, wussten, wie zu lesen ist. Das aber mit größerem Abstand, dann mit Abstand von mehreren Jahrhunderten sogar die Texte in einer zweiten Phase vokalisiert wurden und dann eine Aussprachetradition normiert wurde, die aber aus der Spätantike und dem frühen Mittelalter stammt und auf antike Texte angewendet wurde.
Man stelle sich vor, das Deutsche, da würden nur die Konsonanten überliefert und das andere dazu getippt.
So wie wir es heute aussprechen und sicher sind, Luther hat es so nicht ausgesprochen. Insofern muss man auch beim Hebräischunterricht da immer großherzig sein und sagen, ob das so gelesen wurde oder so gelesen wurde, wir wissen es nicht.
Okay.
Aber andere Möglichkeiten zur Datierung von Texten sind Vorstellungen. Gottes Vorstellung. Leuchtet bei einem alttestamentlichen Text noch durch, dass es da neben dem Gott Yahweh noch eine Göttin Aschera, eine Anat, einen Mondgott Jareach, einen Sonnengott Schemesh gab? Oder ist das bereits so weit ausradiert oder nivelliert, dass wir von einem fortgeschrittenen religionsgeschichtlichen Stadium ausgehen können?
Jetzt würde ich gerne mal besser verstehen, wie man sich das praktisch vorstellen kann. Wir haben also jetzt nicht einen einzelnen Autoren, schon gar nicht einen Mose, der 5 Bücher geschrieben hat, aber auch nicht ein J, ein E, ein P, ein DT, sondern wir haben Redaktionsgruppen. Da stelle ich mir natürlich ein Newsroom vor und Redakteure und Redakteurinnen, die da zusammensitzen. So war es sicherlich nicht. Wo haben welche Menschen wie gearbeitet, damit am Ende Texte rauskamen? Was wissen wir davon?
Ja, also man ist weitgehend auf Analogien aus dem altorientalischen Raum, aus dem ägyptischen Raum, teilweise auch auf den griechischen Raum gewiesen und kommt dann an den Königshof als einen Ort, wo Schreiber tätig waren.
Wo es die Infrastruktur dafür gab, wo es Geld gab.
Wo man auflisten musste, wie viele Schafe als Steuer zu entrichten sind, wie viel Waren Silber an den Königshof zu liefern sind. Also zunächst mal Archivare. Dann aber.
Und Steuerbeamte.
Steuerbeamte, ja, auch Militär. Also dort, wo Statistik nötig war. Statistik war auch nötig am Tempel, nämlich die Opfer zu zählen, die Opfer aufzulisten, auch Rituale aufzuzeichnen, auch Gebetsformulare, also für Menschen, die zum Tempel kamen und dann dort mit einem Priester zusammen ein Gebet sprachen. Das lief wahrscheinlich auf der Basis von schriftlich fixierten Ritualen. Also wesentliche Orte wären der Königshof, der Tempel, vielleicht auch noch gelehrten Schulen, also wo dann entsprechende Schreiber ausgebildet wurden.
Aber wer hätte die finanziert?
Auch wieder der Königshof oder der Tempel. Für das antike Israel haben wir da kaum Belege und müssen deswegen auf analoge Gesellschaften in der Antike schauen und kommt dann eben in den mesopotamischen und in den ägyptischen Raum, wo solche Schulen, Schreiberschulen, Gelehrtenschulen existierten.
Es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, beim Propheten Jeremia die Geschichte, wie aus seinen Prophezeiungen ein Buch wurde, über einen Schüler. Wie ist das denn bei den Propheten? Da hat man nämlich immer noch als Protestant diese romantische Vorstellung, dass das so Nonkonformisten gewesen seien, die auf soziale Widerstände Probleme hingewiesen hätten. Die gehörten ja dann aber auch als Propheten auch in diesen Tempel- und Königsbereich dazu. Das war neben den Steuerbeamten und den Ritualvollziehern eine weitere Gruppe, die dort ihren Ort hatten.
Ja, also zu einem ordentlichen Königshof gehören Orakelpriester und Orakelpriesterinnen oder wir können auch sagen Prophet und Prophetin.
Auch Frauen hat es.
Auch Frauen gehören dazu, auch sogar im antiken Israel. Also man hat es im zweiten Königsbuch mit der Prophetin Hulda.
Ja.
Und die Königshöfe in Israel, also sei es in Jerusalem oder Samaria, sind vom Maßstab her zwar sehr viel kleiner als die Königshöfe in den mesopotamischen oder auch ägyptischen Großreichen, aber von ihrer Struktur her ähnlich. Das heißt, es gab dort Menschen, die als Kultprophet oder Kultprophetin angestellt waren und bestimmte Orakel gegeben haben. Diese Orakel wurden auch aufgezeichnet, vor allem dann, wenn ein angekündigtes Ereignis tatsächlich auch eingetroffen ist, sprich, dass eine Hungersnot gekommen ist oder eine Pest oder dass ein Sieg in der Schlacht errungen wurde. Diese Orakel wurden aufgezeichnet.
Die anderen, die daneben gegangen sind,
beiseite getan. Und jetzt wurden in späterer Zeit diese aufgezeichneten Orakel aktualisiert. Das heißt, zunächst wurden diese einzelnen Orakel gesammelt, nach Stichworten addiert und schließlich für eine spätere Zeit kommentiert. Da kommen die Redaktoren ins Spiel. Die Redaktoren bewahren die Orakel, aktualisieren sie und kommentieren sie. In neuer zeitgeschichtlicher Situation werden sie wieder kommentiert und erweitert.
Sie leben weiter, indem sie weiter ausgedeutet werden, aktualisiert werden von weiteren Propheten, Priestern, Gelehrten,
ja,
die am Hof oder am Tempel.
Ja, und das Interessante ist, das verselbstständigt sich. Nämlich auch nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels und der Zerstörung des Königspalastes und überhaupt des Königtums 587 leben diese Texte fort. Sie gehen zum Teil mit ins babylonische Exil oder ins ägyptische Exil und werden dort fortgeschrieben und wieder aktualisiert und auf neue Situationen hin adaptiert. Und dieser Fortschreibungsprozess dauert bei einzelnen Büchern tatsächlich mehrere hundert Jahre, bis er dann unter Umständen, die noch nicht ganz geklärt sind, eingefroren sind. eingefroren werden, ja.
Dann kann ich mir eben vorstellen, wir sprachen, fingen vor einigen Minuten an, darüber zu sprechen, was die zweite Schwierigkeit Ihres Buchvorhabens ist, das in ein Gesamtbild einzuzeichnen. Kaum möglich, aber nicht unmöglich, es für einzelne Bücher durchaus nachvollziehbar zu machen.
Ja, in einzelnen Büchern, die auch als solche tradiert wurden, geht es. Also beispielsweise beim Buch Hiob.
Da geht es. Ihr Lieblingsbuch.
Ja, das ist.
Da haben wir am meisten zu gearbeitet. Ja, sagen Sie das mal kurz.
Ja, bei Hiob geht es eben mit meiner Dissertation los und endet in meiner Kommentierung des Buches. Da ist es insoweit möglich, die Analyse in die Synthese zu überführen, als man es mit einem auf einer Rolle in sich abgeschlossenen Werk hat. Und da meine ich zeigen zu können, dass die Anfänge bei einer großartigen Dichtung stehen, die mit Hiobs Klage in Poesie in Kapitel 3 beginnt und mit der ersten Gottesrede in Kapitel 38 endet. Ähnlich einer griechischen Tragödie. Keine narrative Einleitung. Es geht gleich im ersten Kapitel mit einer poetisch gefassten Rede los und aus dieser ergeben sich alle weiteren Fragen. In einer Parallelüberlieferung des sogenannten Hiob-Stoffs, also der Erzählung eines leidenden Gerechten, der unverschuldet seinen Besitz, seine Gesundheit verliert und aufgrund der Frömmigkeit später wieder in den ursprünglichen Stand gesetzt wird. In einer Parallelüberlieferung ist das prosaisch, narrativ gefasst. Und erst in einem weiteren, jetzt Redaktionsgang, nämlich von Redaktoren, die all das literarisch Vorhandene sammeln wollen, wird die Erzählung mit der, ich nenne sie Hiob-Tragödie, verknüpft, indem die Erzählung aufgeteilt wird in einen Prolog und einen Epilog. Man kann die Differenzen bis heute spüren und wahrscheinlich haben die Redaktoren auch bewusst diese Differenzen stehen lassen, um das Lesepublikum am Entstehungsprozess teilhaben zu lassen.
Denn es waren ja eben nicht nur Texte, die geschrieben wurden, und dann auf langen Rollen, sondern die eben auch vorgelesen und im Eigenstudium selbst gelesen werden sollten.
Sie wurden vorgelesen, sie wurden memoriert, sie wurden dann auch auswendig gelernt und sie wurden aber weiter fortgeschrieben in kleinen Kreisen. Das ist im Hiob-Buch dann auch noch geschehen. Es ist dann im Bereich des Prologs und des Epilogs fortgeschrieben worden. Es ist auch im Bereich der Dichtung fortgeschrieben worden. Es ist eine zweite Gottesrede dazugekommen. Es ist wahrscheinlich der himmlische Ankläger, der Satan, dazugekommen, der in einem älteren Stadium noch nicht da war. Also es kommen neue theologische Ideen dazu, neue Deutungen, jetzt speziell der Frage, woher denn das Leiden des Gerechten? Ist das Gott selbst oder ist das vermittelt der Satan? Also es schreiben sich spätere theologische Überzeugungen dort ein.
Ich gucke schon mal, dass wir so langsam den Bogen schließen und versuche mal für mich ein Bild zu gewinnen, was in der alttestamentlichen Wissenschaft geschehen ist, seit meinen glorreichen Studienzeiten und stelle fest, es hat sich radikal, revolutionär vieles wirklich umgekehrt und ein neuer Blick ist deutlich geworden. Einerseits kann man fragen, warum hat die Öffentlichkeit sich da nicht drüber aufgeregt, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da treiben. Das andere ist aber auch, man könnte natürlich mit ein bisschen Abstand sagen, naja, unabhängig vielleicht von dem, was Sie wissenschaftlich tun, dieser neue Blick auf das Alte Testament passt ja eigentlich ganz gut in unsere Zeit. Also Pluralisierung, es geht nicht mehr um den einzelnen Autor und das geniale Individuum. Es geht auch nicht darum, jetzt einen authentischen Ursprung zu finden, sondern alles ist historisch im Fluss. Es geht auch nicht mehr so sehr darum, das kannte ich noch im Studium, dass man ständig das genuin Israelitische abgrenzen muss von dem nur Altorientalischen, sondern man ist viel toleranter, pluralistischer unterwegs. Würden Sie das auch sagen, dass so, oder jetzt nicht, dass Sie bloß einen Zeitgeist abbilden, aber dass diese jetzige Sicht auf das Alte Testament eigentlich gar nicht so schlecht in unsere heutige Zeit passt?
Ja, natürlich. Jede geisteswissenschaftliche Forschungsrichtung, Forschungserkenntnis ist und vielleicht gilt das sogar auch für naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden, ist kontextabhängig. Das heißt, wir betreiben immer kontextuelle Exegese und können uns gar nicht von unserer eigenen Zeit suspendieren. Das hat die frühere Forschung nicht getan, wenn sie beispielsweise, um nochmal bei Wellhausen anzufangen, sagte, die Anfänge der Literatur und die Reichsgründung hängen zusammen.
Ja.
1970 und folgende.
Ja,
oder dass Martin Noth den Führer Mose in den 1940er Jahren total destruierte, so dass von Mose nur noch die Notiz seines Grabes und seiner ausländischen Frau übrig blieb. Also aus dem großen Führer nur noch der unbekannt bestattete Scheich wurde, ist zeitgeschichtlich
mit einer ausländischen Frau.
Ja, dass Martin Noth das Jahr der absoluten, der totalen Katastrophe als Ursprung des deuteronomistischen Geschichtswerks sah, ist auch zeitgeschichtlich bedingt. Die Prophetendeutung, die in den 1960er Jahren kommt, rekurriert auf die Erfahrung von 1945 und Folgejahren. Und insofern ist auch die gegenwärtige Exegese natürlich nicht unabhängig von allgemeinen geistes- und kulturgeschichtlichen Perspektiven. Aber es scheint doch so zu sein, dass die alttestamentliche Literatur eine sich ständig selbst regenerierende Fortschreibungsliteratur ist und dass das Besondere im Leben und Überleben ihrer Traditionsgemeinschaft besteht. Also wenn man fragt, was unterscheidet den alten Orient und das antike Israel hat als Überlieferungsgemeinschaft überlebt bis heute, während von den altorientalischen Gesellschaften, abgesehen von ein paar abgefahrenen Osiris-Anhängern oder Anhängerinnen, die es irgendwie geben mag, keine Überlieferungsgemeinschaft, keine lebendige Glaubensgemeinschaft mehr besteht.
Mein theologischer Held Ernst Tolsch hat vor 100 Jahren mal gesagt, das Alte Testament ist der Quellgrund der Theologie. Und das kann man ja beziehen auf die Texte des Alten Testaments, aber auch auf die Wissenschaft. Ist ja interessant. Also, Sie haben es ja nur angedeutet, wie eben die Erforschung des Alten Testaments sich von Generation zu Generation wirklich grundlegend verändert. Und das ist aber jetzt nicht nur so zeitbedingt und ein Zeichen dafür, dass da nicht ordentlich gearbeitet wird, sondern zeigt natürlich auch, dass jede Generation neue Fragen stellt. Bei unserer Generation mag es so sein, dass wir viel weniger von normativen Vorgaben geprägt sind und Sie viel freier darüber nachdenken können, was ist alt, was ist spät, was ist redaktionell, was hat jemand wirklich geschrieben und was ist im Horizont des Altorientalischen entstanden oder was hat einfach auch altorientalische Vorbilder. Das wäre in den 50er Jahren nicht so möglich gewesen, oder?
Ja, natürlich. Es hängt mit der gesamten Theologiegeschichte zusammen, auch mit dem Einfluss systematischer Theologie auf die Exegese. Und natürlich ist auch bei Exegeten immer wieder zu fragen, wo sie denn systematisch theologisch eigentlich herkommen. Aber insgesamt hat sich der Blick geweitet, auch ökumenisch geweitet, also die Zusammenarbeit von evangelischen und römisch-katholischen Exegeten ist sehr, sehr viel enger geworden, auch die Zusammenarbeit mit jüdischen Exegeten und Exegetinnen und dadurch kommen natürlich auch unterschiedliche Auslegungstraditionen zusammen, also dass beispielsweise in protestantischer Bibelauslegung jetzt sehr viel stärker auch wieder nach Tradition gefragt wird, nach Textkorpora neben der hebräischen Bibel, also Septuaginta und Vulgata, lateinische Bibel, hängt natürlich auch mit der Begegnung evangelisch und katholische Exegese zusammen, dass sehr viel stärker rabbinische Schriftauslegung betrachtet wird, also die biblischen Texte schon als Midrasch zu bezeichnen, also Fortschreibung innerhalb der Bibel, wie man es dann aus dem Talmud kennt und aus dem Midrasch selbst, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eine viel engere Zusammenarbeit zwischen jüdischer Exegese und christlicher Exegese gibt.
Alles Fortschritte eigentlich.
Ja, natürlich. Und das geht auch noch weiter. Es intensiviert sich jetzt so in den letzten Jahren der Austausch mit orthodoxen Bibelzugängen. was man bisher immer abgetan hat und gesagt hat, das sei Doxologie. Aber es ist auch eine Form von Theologie, eine andere als die jetzt nach historisch-kritischen Prinzipien verlaufende westliche Bibelauslegung. Also das ist so ein Schritt in die Zukunft, auch die Orthodoxie einzubeziehen.
Sehr interessant. Jetzt haben wir über einige Grundschwierigkeiten Ihres Vorhabens gesprochen. Wir haben aber auch festgestellt, ne, diese Schwierigkeiten verdanken sich ja großen Fortschritten und sind ja rasend interessant erstmal. Haben Sie trotzdem eine Perspektive bei aller Komplexität und Schwierigkeit, wie dieses Werk jetzt, das Sie sich vorgenommen haben, nicht alleine eine Literaturgeschichte alttestamentlicher Bücher, wie das trotzdem irgendwie gelingen kann?
Ja, also wie gesagt, alttestamentlicher Bücher, wir wollen es ja für die gesamte israelitische Literatur machen. Die Kanonsgrenzen bewusst aufbrechen, auch das wieder in Anlehnung an Wellhausen, israelitisch-jüdische Geschichte. Ja. Wir wollen israelitisch-jüdische Literaturgeschichte. Also wie das in diesem Leben gelingen kann, da bin ich mir im Moment noch im Zweifel. Ich treffe mich jetzt in den nächsten Tagen mit den Kollegen, die an dem Unternehmen beteiligt sind. Und wir müssen einfach mal überlegen, wie man von der Analyse zur Synthese kommt. Und das Herausfordernde ist, wie man die Fortschreibungen so interpretiert, dass der fortgeschriebene Text in seiner neuen Konfiguration lebendig wird und dass für jede einzelne Fortschreibung immer wieder die Veränderung nicht nur der Gattung und des Aussagegehalts, sondern der gesamten Gestalt deutlich wird. Also wie dieses Perpetuum mobile dargestellt werden kann. Das ist die Herausforderung und wie es gelingen kann, das wird die Zukunft zeigen.
Wir wünschen viel Glück. Also ich, einen Leser hätten Sie schon mal. Jetzt zum Schluss eine kurze Frage. Sie dürfen ein bisschen Werbung machen. Vielleicht etwas, was Sie schon in dieser Richtung geschrieben haben, was interessant wäre für unsere Leser, Hörerinnen und Hörer. Und auf etwas anderes, wo Sie sagen würden, das verdient hier mehr Aufmerksamkeit.
Naja, also wenn ich Werbung
dann
für meinen Predigtband Gott als Rätsel, denn ich bin als Exegete der Überzeugung, dass die Predigt der Gradmesser für die Qualität der Exegese sein muss. Nicht, dass die Exegese auf die Kanzel gehört, aber sie muss hinter der Predigt stehen. Also Gott als Rätsel 2025, das wäre zu empfehlen.
Ja, es passt ja dann auch nochmal zu Ihrer Grundauffassung von israelisch-jüdischer Literatur, dass das jetzt auch lebendige, gesprochene, gedeutete, gepredigte Texte sind. Und insofern ist jetzt der Wechsel vom Exegeten zum Prediger bei Ihnen ja einer, der sich aus dem Material, mit dem Sie es zu tun haben, ergibt.
Natürlich. Also das Material ist kein starres, kein totes, sondern es lebt und es lebt in der Begegnung mit dem Text, die der Einzelne hat. Es lebt in der Begegnung, ne, Sprache über diesen Text, also im Dialogischen und im Verkündigen natürlich.
Und wenn Sie noch Werbung machen dürften für was anderes, was mit diesem Thema zu tun hätte, worauf würden Sie gerne hinweisen?
Ja, natürlich, wenn die Hörer dieser Sendung eine Entstehung der Bibel lesen wollen, dann gibt es von Konrad Schmid und von Jens Schröter ein sehr schönes Buch, heißt auch die Entstehung der Bibel, da ist dann auch noch das Neue Testament mit im Blick. Und als letzte Leseempfehlung mein zweites Lieblingsbuch des Alten Testamentes und das ist Jesus Sirach.
Ja, darüber müssten wir meinen eigenen Podcast machen, ein wunderbares Buch. Vielen herzlichen Dank, lieber Markus Witte. Vielen Dank allen, die zugehört haben, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ein kleiner Hinweis noch, wer sich ein bisschen auf dem Laufenden halten lassen will, was bei RefLab, der Plattform, auf der dieser Podcast gesendet wird, entsteht, der kann einen wunderbaren Newsletter bestellen und verpasst nichts mehr. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss.